Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du an die Schlagworte hörst, von Gott geführt. Von Gott geführt. Manch einer denkt vielleicht an eine konkrete Lebenssituation, die er erlebt hat. Da war im Voraus viel Ungewissheit und da waren eher Gedanken wie, wie wird das alles wohl werden? Werde ich genügend Kraft und werde ich genügend Durchhaltevermögen haben? Ja, und wie könnte alles ausgehen, was könnte schiefgehen? Und du gehst in diese Ungewissheit hinein und trotz dieser anfänglichen Ungewissheiten merkst du, wie Gott die Geschicke lenkt und am Ende drehst du dich um und sagst, das war echt von Gott geführt. Jemand anders denkt vielleicht an eine Sache, wie Gott ihm etwas besonders aufs Herz gelegt hat, ihm etwas besonders wichtig gemacht hat oder auch eine Entscheidungsfindung klar geführt hat. Ja? Da sind vielleicht verschiedene Umstände und in Anführungsstrichen Zufälle zusammengekommen und du merkst, das war alles andere als Zufall, das war echt von Gott geführt. Und wiederum jemand anders hört das und denkt sich, also ja, ich würde mir das wünschen, von Gott geführt zu werden. Ich bin in einer Lebenssituation und es wäre doch so schön, wenn Gott einfach groß an den Himmel schreiben würde, so und so, das und das sollst du machen. Ja, oder mir würde auch schon reichen, wenn er so einen kleinen Zettel unter die Fußmatte legen würde oder so. Aber anstatt, dass ich merke, das ist von Gott geführt, fühle ich mich eher wie in der Warteschlange bei Gott. Ich weiß nicht, was du persönlich damit verbindest, wenn du hörst, von Gott geführt. Aber wir wollen heute Morgen anhand von Esra 8, von dieser Begebenheit, etwas mehr davon lernen, wie es aussieht, wenn Gott führt. Und so lautet unser Thema auch heute Morgen, von Gott geführt. Wir schauen in Esra 8 zusammen, werden diesen Text, weil er relativ lang ist, abschnittsweise anschauen. Ich erspare uns und mir die Namensauflistung aus Vers 2 bis 14. Ja, euch, weil das wahrscheinlich relativ wenig euch sagt und mir, weil ich es auch schwer zum Lesen habe dann. Aber wir wollen uns dann diesen Text, abgesehen von diesen Versen 2 bis 14, in vier Aspekten anschauen, die mit der Führung Gottes einhergehen. Und die Vorstellung, wie Gott führt oder auch wie es überhaupt zu Gottes Führung kommen kann und was auch mein Part dabei ist, die sind ja, denke ich, sehr unterschiedlich. Mein Wunsch heute Morgen ist, dass wir ein bisschen mehr davon verstehen, wie Gott führt und dass wir einige Anhaltspunkte für uns bekommen, wo wir dann weiter drüber nachdenken können für unser Leben. Und Anhaltspunkte ist ein ganz guter Begriff an dieser Stelle, weil wir nicht nur sehen wollen, wie hat Gott damals geführt, sondern wir wollen jeweils an den Punkten anhalten und gucken, inwieweit das mit unserem Leben zu tun hat oder was wir auch daraus lernen können, vielleicht auch für meine ganz aktuelle Situation. Also vier Anhaltspunkte heute Morgen. Erster Anhaltspunkt heißt in Ruhe analysieren. Und es geht um die Verse 1 bis 20. Letzte Woche sind wir in Esra 7 gewesen und haben von dieser zweiten Rückführungswelle schon gehört, die unter Esra stattgefunden hat. Ja, und wir haben gesehen, Esra 7, Vers 8 und 9, dass diese Reise 4 Monate eigentlich oder so mit 4 Monaten angesetzt ist. Heute sehen wir, dass die eigentliche Reisezeit 3,5 Monate ungefähr war. Und in Esra 8 kriegen wir jetzt einen Einblick, was in diesen 4 Monaten passiert ist und wie Esra mit dem gesamten Volk von Gott geführt wurde. Also wie sah der Aufbruch aus und wie sah auch die Ankunft dann am Ende aus. Wir erinnern uns daran zurück, Esra 7, Vers 28, habe ich uns nochmal mitgebracht. Da hat Esra gesagt, am Ende von dem Text vorher, ich aber, ich fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und ich versammelte einige von den Familienoberhäuptern aus Israel, dass sie mit mir hinaufzogen. Und genau bei dieser Sammlung der Familienoberhäupter, da setzt unser Text heute in Esra 8, Vers 1 ein. Wir lesen das. Und dies sind die Familienoberhäupter mit ihren Geschlechtsregistern, die unter der Regierung des Königs Artasaster mit mir aus Babel heraufgezogen sind. Das ist der einleitende Satz. Auf diesen einleitenden Satz folgen dann eine Reihe von Namen von Familienoberhäuptern. Und wie gesagt, die gehen wir jetzt nicht im Einzelnen durch. Ja, ihr könnt das für euch lesen in Ruhe, wenn ihr wollt, nochmal. Das sind natürlich Namen, die jetzt für uns vielleicht nicht so viel Bedeutung haben, für die Leute von damals aber natürlich sehr viel Bedeutung haben. Es geht um Männer, die mit ihren Familien gesagt haben, wir gehen zurück nach Jerusalem, ganz bewusst, wir gehen zurück in das verheißene Land, das Gott uns gegeben hat, wir gehen zurück zum Tempel und wollen wieder mit Gott in unserer Mitte leben. So. Und das sind also Leute, die sind da beschrieben, Familienoberhäupter, mit Sack und Pack haben die alles verlassen, was in Babel war und haben gesagt, okay, wir machen uns wieder zurück auf den Weg. Das ist eine richtige geistliche Erweckung, die da stattfindet. Und das war natürlich für die damalige Gegenwart von Bedeutung, es war aber auch für ihre Nachfahren von Bedeutung. Ja, wenn wir uns das so vorstellen, nehmen wir an, es würde eine große geistliche Erweckung stattfinden, irgendwie was ganz Einschneidendes, so, dann würden wir auch wissen wollen, keine Ahnung, hier, der Peter mit seiner Sippe, der ist auch dabei, ja, oder keine Ahnung, der Giga mit seiner Bande oder so, ne? Ja, so, das wäre für uns auch von Bedeutung, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Insgesamt sind das so 1500 Männer, die da erwähnt sind in etwa. Und dazu kamen dann Frauen und Kinder, das heißt, das ist so eine Gruppe von 5000 Leuten mindestens, wahrscheinlich je nach Kinderanzahl sogar noch mehr. Und nur mal so, um das ins Verhältnis zu setzen, wir hatten diese erste Rückführungswelle in Esra 2, Vers 64 gesehen, 64 und 65 unter Serubabel, und da war die Rede von 50.000 Leuten, und jetzt hier also verhältnismäßig diese kleinere Rückführungswelle unter Serubabel mit 5.000 plus ein bisschen mehr. Und interessant ist auch, wenn man diese beiden Namensauflistungen vergleicht aus Esra 2 und hier Esra 8, sieht man, da sind einige Namen, die doppeln sich, das heißt, es ist eine ganze Reihe von Verwandtschaft jetzt hier nachgezogen. Jetzt sollten also diese einzelnen Sippschaften hier erfasst werden, das ist Vers 2 bis 14. Und dazu wurden sie versammelt, um in Ruhe zu analysieren, wer ist denn eigentlich dabei und wo fehlt es denn eigentlich noch. Und da setzen wir weiter fort in Vers 15. Da sagt Esra, und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage. Nun bemerkte ich zwar Volk und Priester, aber ich fand dort keinen von den Söhnen Levis. Treffpunkt, bevor es richtig losgehen sollte, dieser Fluss, der nach Ahava fließt, man weiß nicht genau, wo dieser Fluss ist. Vermutlich war es ein Nebenarm vom großen Fluss Euphrat, auf jeden Fall in unmittelbarer Nähe zu Babel. Von dort sind sie ja aufgebrochen. Und da ist jetzt erstmal, ich sag mal, 3 Tage Zeltlager zur Bestandsaufnahme angesagt. Und Esra stellt fest dabei, dass da keiner von den Söhnen Levis dabei ist, abgesehen von den Priestern. Die Priester gehörten ja auch zum Stamm Levi, aber die waren dazu noch Nachkommen von Aaron, und das befugte sie überhaupt, Priester zu sein. So hatte Gott das festgelegt, aber daneben gab es ja noch die Leviten, die nicht Nachkommen Aarons waren, die aber den gleichen Stamm gebildet hatten. Und Gott hat ihnen eine besondere Aufgabe, eine besondere Funktion gegeben. Jetzt können wir uns so eine gute Aufgabenbeschreibung einmal ganz kurz anschauen in 4. Mose 3, Vers 5 bis 9. Da ist es folgendermaßen beschrieben, was so ihre Aufgabe war. Da ist es 4. Mose 3, Vers 5 bis 9. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Lass den Stamm Levi herannahen und stelle ihn vor den Priester Aaron, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst für ihn und den Dienst für die ganze Gemeinde versehen vor dem Zelt der Begegnung, um die Arbeit an der Wohnung zu verrichten. Und sie sollen alle Geräte des Zeltes der Begegnung in Ordnung halten und den Dienst der Söhne Israel versehen, um die Arbeit an der Wohnung zu verrichten. Und du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen geben, zu eigen sind sie ihm gegeben von den Söhnen Israel. Okay, ja, also das heißt, die Leviten sollten Diener der Priester sein, so ist das hier beschrieben, und auch rund um die Belange der damals Stiftshütte, später dann des Tempels. Unter anderem hatten sie auch die Aufgabe, die Tempelgeräte in Ordnung zu halten. Und allgemein kann man sagen, sie waren stellvertretend für das Volk Israel von Gott dort eingesetzt, um dort Arbeiten am Tempel zu verrichten. Dazu wurden sie ausgesondert, dazu wurde sogar ihr Lebensunterhalt finanziert vom sonstigen Volk. Gott hatte das so eingerichtet. Neben dieser Aufgabe war es auch eine Aufgabe der Leviten, das Gesetz zu lehren gegenüber dem Volk. Ja, und man kann das habe ich mit dran geschrieben, 5. Mose 33, Vers 10 kann man das nachvollziehen. Später auch dann unter Nehemia, der Zeitgenosse von Esra, da sieht man in Nehemia 8, Vers 7 bis 9, dass sie genau das getan haben in Jerusalem, als dann eine weitere Erweckung, könnte man sagen, stattgefunden hat. Aber noch sind sie nicht in Jerusalem. Sie sind noch hier am Fluss Ahava. Und Esra muss feststellen, dass diese wichtigen Diener der Leviten faktisch in ihren Reihen nicht vorhanden sind. Also überlegt er sich, was kann er tun, um diesen Mangel auszufüllen? Und wir lesen weiter ab Vers 16. Da heißt es, da schickte ich Eliezer, Ariel, Shemaja und Elnathan und Jarib und Elnathan und Nathan und Zechaja und Meschulam, die Familienoberhäupter, und Jojarib und Elnathan, die Lehrer, und sandte sie zu Iddo, dem Vorsteher in der Ortschaft Kassifia. Und ich legte ihnen die Worte in den Mund, die sie zu Iddo und seinen Brüdern und den Tempeldienern in der Ortschaft Kassifia reden sollten, um Diener für das Haus unseres Gottes zu uns kommen zu lassen. Da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israel, und zwar Scherebja mit seinen Söhnen und seinen Brüdern, insgesamt 18. Unter Schabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Merari, seine Brüder und ihre Söhne, insgesamt 20. Und von den Tempeldienern, die David und die Obersten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten, 220 Tempeldiener. Sie alle waren mit Namen aufgeführt. Also Esra schickt jetzt hier diese 11 Männer los, ja, und sie sollen nach Kasifia gehen, um dort, um das ein bisschen salopp auszudrücken, den Leviten die Leviten zu lesen, könnte man das sagen. Ja? Also das soll da im Prinzip passieren, wo dieser Ort genau war, Kasifia. Auch das wissen wir nicht so genau, ist aber auch nicht so entscheidend. Viel bedeutsamer ist, und das geht aus dem Text hier hervor, dass dort die Leviten gelebt haben oder zumindest eine Reihe von Leviten gelebt haben. Ihr Vorsteher, könnt auch sagen ihr Anführer oder ihr Kopf dort, das war dieser Mann namens Iddo. Auch über den ist nicht viel bekannt, aber genau dieser Iddo ist der erste Ansprechpartner, an den sich diese 11 Männer wenden, um dann also diesen Levitenmangel hier publik zu machen. Interessanterweise schickt Esra sie nicht einfach unvorbereitet los, und sagt, ja, fragt halt bei diesen Leviten einfach mal lose nach, ob da sich nicht jemand vorstellen könnte, vielleicht die Zelte abzubrechen und mit nach Jerusalem zu kommen. Nee, das ist hier so beschrieben, Esra sagt ihnen, was sie Iddo und seinen Leuten sagen sollen. Und das Ziel dabei ist klar, Vers 17 am Ende, um Diener für das Haus unseres Gottes zu uns kommen zu lassen. Ja, das ist die Zielsetzung davon, Diener für das Haus Gottes zu sein. Das war ja genau die Bestimmung der Leviten. Jetzt verrät uns der Text nicht, was genau Esra ihnen gesagt hat, was sie ihnen weitersagen sollen, aber es ist gut denkbar, dass Esra zum Beispiel an so einer Stelle wie 4. Mose 3, die wir eben hatten, diese Aufgabenbeschreibung für Leviten, dass sie sie daran vielleicht erinnern ließ, ja, und mit Sicherheit war ihnen diese Aufgabenbeschreibung geläufig. Und dabei ist ja die Tatsache beachtlich, dass Esra selbst ein Priester gewesen ist. Das haben wir letzte Woche schon gesehen in Esra 7, Vers 12. Esra stammte aus dieser Linie Aarons. Und Gott hatte in 4. Mose 3, Vers 9 deutlich gesagt, dass die Leviten Aaron und seinen Söhnen zu eigen gegeben sind. Das heißt also, Esra konnte gewissermaßen mit Recht und Autorität sagen, okay, ich brauche hier Leute, also kommt zu mir. Ja? Das waren Leute, die waren für den Dienst unter anderem für ihn mit eingesetzt. In Vers 18 bis 20 sehen wir dann, dass diese Initiative tatsächlich Frucht bringt. Aus zwei Familien kommen 38 Leviten dann zusammen und diese 220 Tempeldiener. Und in Vers 18 wird der entscheidende Grund genannt, warum das Ganze nicht ins Leere gelaufen ist, sondern warum diese Initiative funktioniert hat. Da heißt es, wie so oft einmal mehr, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war. Das ist eine Formulierung, die sieht man immer wieder. Haben wir in Esra 7 schon gesehen, auch in Esra 8 begegnet sie uns immer wieder, auch im Buch Nehemia dann. Damit steht und fällt alle Bemühungen, ja? Ob Gott seinen Segen gibt oder nicht, ob seine Hand mit mir ist oder ob sie nicht mit mir ist. Nun können wir an dieser Stelle einmal anhalten und uns fragen, was können wir hier davon lernen, wenn es um Gottes Führung in unserem Leben geht? Ich glaube, es sind mindestens drei Dinge. Erstens, wir brauchen immer wieder Ruhe und so eine Art Lagerplätze, um in Ruhe zu analysieren. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wünschen wir uns ganz oft so eine 5-Punkte-Schnellfahrplan-Version von Gott. Ja? Also so und so soll er mich führen, so das und das soll ich machen. So. Aber oft sind wir nicht bereit, längere Zeit einfach mal zu seinen Füßen zu sitzen und vor ihm und mit ihm nachzudenken. Wenn wir das aber tun, wenn wir wirklich vor ihm zur Ruhe kommen und die Dinge mal ehrlich vor ihm im Gebet und über seinem offenen Wort bewegen und analysieren, dann wird uns oft vieles viel mehr klar. Ja, so manche Stellschraube vielleicht, die wir bewegen können. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, persönlich, dass gerade dort, wo ich bewusst in die Stille gegangen bin, in Situationen, wo ich mir Gottes Wegführung gewünscht habe, dass ich da neue Perspektive bekommen habe. Und auch so manches Mal Wegweisung bekommen habe. Nicht immer so, dass ich jetzt genau wusste, okay, was soll ich jetzt genau machen, sondern manchmal war es auch nur ein Ansatzpunkt, in eine Richtung zu denken oder mich vielleicht auch in eine Richtung zu bewegen. Und ein anderes Mal war es so, dass ich bewusst die Stille gesucht habe und gemerkt habe, ich komme darin zur Ruhe. Mein Herz kommt darin zur Ruhe. Mein Vertrauen auf Gott wird neu gestärkt. Wenn es dir also geht, wenn du die Führung Gottes suchst, momentan vielleicht auch, dann will ich dich ermutigen, ganz bewusst mal Orte und Zeiten der Ruhe zu suchen, in denen du deine Gedanken mit Gott und vor Gott so richtig ausbreitest und auch sortierst. Jesus selbst ist eines der besten Beispiele dafür. Ne? Über ihn heißt es immer wieder, er ging auf einen Berg, um zu beten. Oder er suchte sich einsame, ruhige Orte. Und auch Esra ist gewissermaßen an dieser Stelle ein Vorbild. Ne? Der zieht nicht gleich los, sondern es sind erstmal 3 Tage, wo er sich in Ruhe mit dem Volk lagert, um dann letztlich aufgrund von Gottes Weisungen zu erkennen, dass dort Leviten fehlen. Und diese Erkenntnis, die führt ihn dazu, dass er dann handelt. Also, das ist ein erstes, was wir lernen können. Ein zweites ist, wir können das tun, was in unserer Macht steht und von dem wir sicher wissen, dass es dem allgemeinen Willen Gottes entspricht. Genau das hat Esra ja gemacht. Es war nicht seine Idee, zu sagen, ja, die Leviten sollen dem Volk am Tempel dienen, sondern das war Gottes Idee, das wusste Esra. Also überlegte er, welche Schritte könnte er gehen, von denen er wusste, die entsprechen definitiv dem allgemeinen Willen Gottes. Er wusste natürlich nicht, wer mitgeht, aber das war der Beweggrund, warum er gesagt hat, da sende ich jetzt welche hin und lass diese Leviten aufsuchen. Und ich glaube, so gibt es manchmal in unserem Leben auch Situationen, in denen wir vielleicht kleine Schritte gehen können, ja, vielleicht Initiative ergreifen können, von der wir wissen, das entspricht dem allgemeinen Willen Gottes. Ich nehme mal ein Beispiel. Da ist vielleicht jemand, der wünscht sich zu erkennen, wo Gott ihn gebrauchen will. Und so manch einer wartet und wartet und wartet, bis dann irgendwas Krasses passiert, was Gott ihm jetzt zeigt, wo er ihn genau gebrauchen will. Ja, am besten so wie Mose am Dornbusch oder irgendwie sowas in der Art. So, ne? Und wir warten und warten. Dabei gibt es so viele allgemeine Dinge, die die Bibel uns nennt, die Gott uns sagt, die wir tun sollen. Also zum Beispiel Gastfreundschaft zu leben. Oder Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Oder Hilfeleistungen für andere zu geben. Oder auch andere einfach bewusst zu ermutigen. Da gibt es so vieles, was jeder tun kann. Und ich glaube, wir dürfen uns auch oft in Bewegung setzen und einfach kleine Schritte gehen, die wir sehen. Und müssen nicht immer eine riesengroße Berufung erwarten, die Gott uns vielleicht da schenkt. Und ja, es gibt auf der anderen Seite auch Situationen, in denen wir im Vertrauen die Füße stillhalten müssen. Ja, die gibt es auch, das wollen wir nicht ausspannen. Aber es gibt auch sehr viele, wo wir aus der Stille heraus, aus dem Nachdenken heraus, ganz bewusst auch in kleinen Schritten vorwärts gehen können. Und ein drittes können wir hier lernen. Wir kennen alle den Ausspruch wahrscheinlich, an Gottes Segen ist alles gelegen. Schon oft gehört, ne? Und auch das sehen wir hier. Und dieser Ausspruch oder dieser Aufruf, an Gottes Segen ist alles gelegen, das ist kein Aufruf zur Passivität, sondern ein Aufruf zum Vertrauen. Das bedeutet, ich vertraue ihm, dass er meine Bemühungen entweder gelingen lässt, und ich vertraue ihm auch, wenn die Dinge anders laufen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich vertraue auf die Führung meines Herrn in den Momenten, wo in meinen Augen Erfolg dabei rauskommt. Und ich vertraue auch dem Herrn, wenn in meinen Augen Misserfolg dabei rauskommt. Und das beinhaltet auch die Gewissheit, dass meine Definition von Erfolg nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Sondern dass Gottes Definition anders aussehen kann, dass seine Pläne auch anders aussehen können als meine eigenen. Und ich denke, wir sehen, wie bedeutsam es ist für die Führung Gottes in unserem Leben, dass wir vor ihm und mit ihm gemeinsam zur Ruhe kommen, um zu analysieren. Das hat Esra getan, dann hat er Initiative ergriffen und Gott hat das gesegnet. Und in Vers 21 bis 23 sehen wir dann einen zweiten wichtigen Anhaltspunkt für uns heute Morgen. Der heißt, in Demut fasten und beten. Wir lesen in Vers 21 weiter. Sagt Esra, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Es ist immer wieder deutlich in dem ganzen Text, dass es so eine ganz bewusste Abhängigkeit ist, die da vor Gott gelebt wird. Ja, und das sehen wir hier unter anderem auch in Vers 21 durch dieses Beten und Fasten. Jetzt gäbe es ganz vieles zum Thema Fasten zu sagen und die Bibel sagt da einiges zu und es gibt vor allem auch einige biblische Beispiele dazu. Dazu fehlt uns heute Morgen die Zeit. Ich habe gleich kurz ein paar Anhaltspunkte, um da weiter drüber nachzudenken. In den meisten Fällen sehen wir, dass Beten und Fasten eigentlich in der Bibel immer Hand in Hand miteinander geht. Und dabei kann der Beweggrund fürs Beten und Fasten unterschiedlich aussehen. Ich habe mal 4 Beweggründe mitgebracht, die wir in der Bibel so sehen. So auf einen Blick, ja, 4 Beweggründe. Also ein erster wäre Fasten als Ausdruck von Betrübnis, Traurigkeit und Buße. Und ich habe jeweils Bibelstellen dahinter geschrieben, wer das weiter vertiefen will. Ein zweites wäre Fasten als Ausdruck der Sehnsucht nach Christus oder auch weitergefasst, der Sehnsucht nach Gott. Ein drittes wäre Fasten, um etwas zu vereiteln oder etwas herbeizuführen. Und ein viertes, Fasten für eine bestimmte Wegführung. Und wir sehen das, auch Jesus selbst hat gefastet, können wir Matthäus 4 zum Beispiel nachvollziehen, in dieser Versuchungsgeschichte. Und er ging auch davon aus, dass auch seine Nachfolger Fasten. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 6 in der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 16, auch später in Matthäus 9. Und wir können das Thema Fasten jetzt hier nicht in aller Breite ausführen. Ich will zu diesem Thema aber für die, die es weiter vertiefen wollen, gerne zwei Blogartikel empfehlen. Der eine ist auf unserer Homepage von Philipp Augsburger und hat den Titel Fasten hungrig nach Gott. Der andere, finde ich sehr hilfreicher Artikel, ist bei Evangelium 21 auf der Homepage zu finden, von Guy Richard mit dem Titel Sollten Christen fasten? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, oh, ist ein interessantes Thema, habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Geht dem doch gerne mal weiter nach. Ich gebe es auch mit in die Hauskreise. Wie ich eben schon erwähnt habe, gehen Fasten und Beten in den allermeisten Fällen also Hand in Hand. Und im Allgemeinen kann man sagen, wird beim Fasten auf Nahrungsmittel verzichtet, entweder Essen, nur Essen oder manchmal auch Essen und Trinken. Und da gibt es jetzt nicht feste Regeln beim christlichen Fasten, wie lange das sein muss und wie oft und in welcher Form genau. Vielmehr sieht man, es gibt immer wieder konkrete Situationen oder Entwicklungen oder auch Anliegen, die da zum Anlass werden, zu fasten. Und so ist es auch hier der Fall bei Esra in dieser Begebenheit. Es wurde nach allem, was wir wissen, nicht von Gott verordnet, ja, sondern Esra hat die Initiative ergriffen. Er rief ein Fasten aus, heißt es in Vers 21, noch an dem Fluss, wo sie gelagert haben, bevor es so richtig losging. Und wir erfahren auch mehr davon an dieser Stelle, was durch dieses Fasten hier bei ihnen zum Ausdruck gebracht werden sollte und was sie auch konkret in dem Zusammenhang von Gott erbeten wollten. Da heißt es, Vers 21, schauen wir uns nochmal das genauer an, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für all unsere Habe. Ganz allgemein kann man sagen, dass christliches Fasten immer eigentlich ein Ausdruck von Demütigung vor Gott ist. Erstmal ungeachtet davon, welcher Beweggrund dahinter ist, es ist eine Form von Demut. Und wenn wir beten und fasten, dann gestehen wir Gott ganz bewusst zu, er ist der souveräne Herr, er ist der souveräne Geber und ich bin schwach und ich bin bedürftig und ich brauche nichts dringender als sein gnädiges Eingreifen. Und genau das drückten die Rückkehrer damals aus, hier an dieser Stelle, bevor sie dann circa 3,5 Monate ihre Reise angetreten haben. Die Rückkehr von dieser, ich sag mal, 5000 großen Menschenmenge, wahrscheinlich mehr, war kein Spaziergang, sondern das war ein richtiger Marsch, ja, mit Sack und Pack, circa 1500 Kilometer. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, wo man das so sieht, das sind die zwei Rückführungen und sie sind also von hier, von Babylon hier runter marschiert, in etwa 1500 Kilometer. Und dabei waren sie nicht nur Wetterbedingungen und wilden Tieren ausgesetzt, sondern auch Feinden, die sie bedrohen könnten, die sie plündern, wenn es hart auf hart sogar töten könnten. Jetzt war das aus der Perspektive der Familienoberhäupter so, dass sie nicht nur um ihr eigenes Leben besorgt waren, sondern auch das Leben ihrer Frauen, ihrer Kinder und um ihr gesamtes Hab und Gut. Das war in Gefahr. Im Einzelnen wissen wir nicht, wie viel Wertgegenstände jeder persönlich da dabei hatte, aber sie haben die Zelte in Babel abgebrochen, das müssen wir uns vor Augen führen, und dementsprechend hatten sie mehr oder weniger all ihr Hab und Gut in irgendeiner Form dabei. Und dazu kam eine ganze Menge Gold und Silber und Wertgegenstände, das sehen wir gleich, und das alles, können wir uns nicht so vorstellen, irgendwo sicher in einem Geldtransporter verstaut, ja, und dann so dahin gefahren, sondern in ihrem Gepäck. Ich glaube, wir können die Angst und Sorge, die sie haben, gut nachvollziehen und auch dieses Gebetsanliegen, was sie haben, dass sie um einen geebneten Weg oder um geebnete Wege bitten. Da konnte so viel passieren, wenn Gott ihnen nicht den Weg ebnet und wenn Gott nicht auf sie aufpasst. Und Esra war sich darüber im Klaren, er nennt uns neben der Demütigung vor Gott als solches noch einen weiteren Grund, warum sie gebetet und gefastet haben. Vers 22 und 23 sagt er weiter, denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe vor unserem Gott und er ließ sich von uns erbitten. Also der erste Grund ist, sie demütigen sich vor Gott. Der zweite Beweggrund hier, den man sieht, ist das Zeugnis für Gott. Esra hatte also scheinbar diesem persischen mächtigen König gegenüber gesagt, diese grundlegende Wahrheit hier, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Jetzt wäre es so, wenn Esra das gesagt hätte, ja, und dann aber sich nicht an die Hand Gottes wendet, sondern an den König, und ihn aufgesucht hätte, gesagt, kannst du uns helfen hier, wir haben Riesenangst, ja, dann wären die Juden zu einer Lachnummer geworden an dieser Stelle. Vielmehr waren sie herausgefordert, jetzt diesen Weg ins Ungewisse zu gehen. Und gewissermaßen war das wie so eine Art Feuerprobe für das, was sie wirklich geglaubt haben und ob sie diese Tatsache wirklich so vertreten haben, mit ihrem Leben untermalt haben. Und demnach war für Esra und die Juden klar, das Gebot der Stunde ist, also Gott suchen, sich vor ihm in Demut beugen und seine Hilfe erbitten. Genau das haben sie getan, Vers 23 ist das so beschrieben. Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott. Das Fasten hier war also ein Ausdruck von Demut, von Ernsthaftigkeit und auch von Konzentration auf Gott. Und Gott reagiert so wunderbar am Ende von Vers 23 darauf, wenn es da heißt, und er ließ sich von uns erbitten. Wie genial ist das zu sehen, oder? Dass Gott diese Demütigung in Gebet und Fasten nicht einfach ungeachtet irgendwie so an sich vorbeiziehen lässt, sondern er breitet seine schützende Hand über sie aus. Und dabei ist es nicht das erste Mal, dass auf dieses Fasten ein besonderer Segen und auch ein Eingreifen Gottes erfolgt. Immer wieder kann man das in der Geschichte Israels nachvollziehen. Und ein Ereignis, was sie noch vor Augen hatten, das stammt aus jüngerer Vergangenheit. Im Buch Esther lässt sich die Geschichte nachvollziehen, die ungefähr 25 Jahre vor diesem Aufbruch stattgefunden hat, ihren Lauf zu nehmen. Ja? Und dort erfahren wir im Buch Esther 3 und 4 von dem Versuch, dass die gesamten Juden ausgerottet werden sollen. Aber Gott hatte diese jüdische Frau Esther zwischenzeitlich zur Königin gemacht. Und in Esther 4, Vers 16 lesen wir dann davon, dass die Juden in Susa, in dieser Burg Susa oder alle ringsrum, gefastet haben und mit Sicherheit auch gebetet haben. Und so griff Gott ein und er verhinderte durch Esther diese Ausrottung. So entstand nebenbei bemerkt dieses Purimfest bei den Juden. So, jetzt hatte Esra und die Juden, die jetzt hier diese Rückführungswelle hatten, die hatten das noch vor Augen. Ne? Das geschah ja vor ihrer Rückführung. Wie viele Jahre auch immer, 25 minus ein bisschen. So, und sie hatten das vor Augen und sie wussten, da liegt ein besonderer Segen und auch eine besondere Bewahrung drauf, wenn wir vor Gott jetzt kommen, uns demütigen und fasten. Und das motivierte sie mit Sicherheit, sich hier zu demütigen. Nun nehmen wir diese ermutigenden Begebenheiten, auch diese Vorbilder für uns einmal mehr als Anhaltspunkt und fragen uns, wo wende ich mich eigentlich mit meinen Sorgen, meinen Ängsten, mit meinen Nöten, wo wende ich mich eigentlich hin? Wo suche ich meine Sicherheit in Situationen der Ungewissheit? Wir können uns auch fragen, ist der Herr meine erste Anlaufstelle oder versuche ich erstmal alle möglichen menschlichen Register zu ziehen? Noch ein bisschen zugespitzer ausgerückt, verlasse ich mich in der Krise voll und ganz auf den Herrn oder neige ich dazu, eher den Herrn zu verlassen? Mein eigenes Ding zu machen, ja? Mit mir selbst alles auszumachen, anstatt ins Gebet vor ihn zu bringen. Versuche ich, meine eigenen Wege zu gehen oder bete ich um Gottes geebnete Wege? Ich glaube, das kann so schnell passieren, dass wir dann doch irgendwie so unser eigenes Ding machen, unseren eigenen Weg gehen, ja, und relativ wenig dann am Ende im Gebet sind und das vor ihm bewegen. Und dann wundern wir uns, dass am Ende der Segen ausbleibt. Aber da ist Vers 22 klar, ja, da liegt ein Segen darauf, wenn wir ihn suchen. Aber wenn wir das nicht tun, liegt auch kein Segen darauf. Und gerade wenn wir die Dinge einfach nur so mit uns selbst ausmachen, anstatt den Herrn um geebnete Wege zu bitten, verbirgt sich dahinter eigentlich ganz oft eine Menge Stolz. Nicht Demut, sondern Stolz. Ja, natürlich wissen wir theoretisch am Ende des Tages, dass alles in Gottes Hand liegt und dass wir selbst eigentlich nichts in der Hand haben, aber die Frage ist, glauben wir das auch wirklich? Und beten wir auch dementsprechend? Ich glaube, wenn es euch so geht wie mir, schreien wir oft zu Gott, wenn wir gar nichts mehr anderes wissen irgendwie. Aber ich glaube, wir können an dieser Stelle von Esra und seinen Leuten und dieser Herzenshaltung lernen, die sich demütigen und um Gottes Hilfe bitten, bevor diese Widrigkeiten auf sie zukommen. Mit Sicherheit gibt es für den einen oder anderen auch Situationen im Moment, wo er sehr herausfordernden Lebensumständen gegenübersteht und wo er vielleicht auch ein großes Herzensanliegen hat, was er schon lange vor Gott bewegt. Und ich glaube, wir kennen das alle. Ja? Situationen, die wir nicht verändern können, Menschenherzen, die wir nicht bewegen können oder zu denen wir nicht durchdringen können, ungestillte Sehnsüchte und so weiter, was auch immer das sein mag. Und wenn es dir so geht, dann lass dich heute Morgen ermutigen zum Beten oder auch zum Weiterbeten. Und denk doch mal weiter darüber nach, ob es vielleicht nicht auch gut ist, für eine Zeit lang ganz bewusst regelmäßig zu fasten, um von Gott geebnete Wege zu erbitten, um von ihm Veränderung und Eingreifen zu erbitten. Ich will gerne dazu aus diesem Blogartikel von Guy Richard, sollten Christen fast noch einmal zitieren, um so ein bisschen auch deutlich zu machen, worum geht es eigentlich dabei. Er schreibt dort, es geht nicht so sehr darum, worauf wir verzichten und für wie lange, sondern dass wir uns selbst auf eine gewisse Weise verleugnen und uns entsprechend dem Gebet weihen. Es geht darum, die Zeit, Energie und Konzentration zu benutzen, die normalerweise für das Essen und oder Trinken eingesetzt werden würde, um den Herrn im Gebet zu suchen. Ja, es geht nicht so sehr darum, wie man das genau macht, aber es ist eine ganz bewusste Hingabe, auch Gott gegenüber nochmal. Das mal, glaube ich, irgendwo gehört, dass Fasten wie so eine Art Ausrufezeichen hinter dem Gebet sein kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich ins Fasten mal hineinbegeben habe, dass Gott das wirklich segnet. Ja, wenn wir uns vor ihm beugen, wenn wir seine Führung ganz bewusst suchen. Genau das ist ja hier der Zuspruch in Vers 22, der auch uns gilt. Die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Nicht unbedingt in der Form, dass dann ganz schnell alles klar ist, auch nicht, dass sich auf Anhieb alles verändert, sondern dadurch kommen geistliche Dinge in Bewegung. Zum Beispiel auch in der Form, wie ich es eben schon gesagt habe, dass mein Herz, noch meine Gedanken zur Ruhe kommen können, dass mein Vertrauen auf ihn weiter wächst. Ja, und manchmal auch in der Form, dass Gott anfängt, Herzen weich zu machen, mein eigenes oder auch von Menschen um mich herum, vielleicht auch Menschen, die noch nicht glauben, wo ich merke, ich stoße immer wieder auf Granit. Ja, Gott greift so ein. Und ich glaube, wir kennen das alle. Ne? Wir sind rastlos und zerbrechen uns stundenlang den Kopf und recherchieren über alles Mögliche. Und es geht so viel Zeit ins Land und wir kommen manchmal oder oft wahrscheinlich auch kein Stück so richtig weiter. Und dabei ist ein Tag vielleicht zwischendurch zu fasten, vielleicht auch eine Stunde Gebet manchmal viel, viel gewinnbringender als viele Stunden der Recherche und so weiter, wo ich versuche, meine eigenen Probleme zu lösen. Ich will diesen hoffentlich sehr ermutigen Punkt für uns gerne schließen mit zwei bekannten Versen, die wir kennen, wo derselbe Gott Esras von damals uns heute zu folgendem einlädt. 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ich glaube, ich brauche nicht viel dazu sagen, welche Parallelen zwischen diesen zwei Versen und Esra 8 bestehen. Ne? Ist die Rede vom bewussten Demütigen unter die mächtige Hand Gottes, der zur rechten Zeit erhöht. Und die Frage ist also, wie demütigen wir uns ganz bewusst unter diese mächtige Hand, Vers 7, indem wir alle unsere Sorge auf ihn werfen. Und dann gibt er den Zuspruch, er ist besorgt für uns. Anders gesagt, der Herr lässt sich von seinen Kindern erbitten, wenn wir uns in Demut vor ihm beugen. Nachdem Esra und die Juden sich also damals vor Gott durch Fasten und Beten gedemütigt hatten, hieß es jetzt für sie, im Vertrauen loszugehen. Unser dritter Punkt, heute Morgen im Vertrauen losgehen, Vers 24 bis 34. Wir lesen weiter ab Vers 24. Und ich sonderte von den Obersten der Priester 12 aus, Scherebia, Haschabia und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und ich wog ihnen das Silber und das Gold und die Geräte dar, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und seine Obersten und ganz Israel, das sich dort befand, abgehoben hatten. Und ich wog in ihrer Hand da 650 Talente Silber und an silbernen Geräten 100 Talente, an Gold 100 Talente und 20 goldene Becher zu 1000 Tariken. Und zwei Geräte aus Gold glänzender feiner Bronze, kostbar wie Gold. Und ich sagte zu ihnen, ihr seid dem Herrn heilig und die Geräte sind heilig. Und das Silber und das Gold sind eine freiwillige Gabe für den Herrn, den Gott eurer Väter. Seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es vor den Obersten der Priester und die Leviten und den Obersten der Väter Israels in Jerusalem in den Zellen des Hauses des Herrn darlegen könnt. Da nahmen die Priester und die Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte in Empfang, um sie nach Jerusalem in das Haus unseres Gottes zu bringen. Wir sehen jetzt hier, wie Esra also das Gold und Silber und die Gerätschaften in vertrauensvolle Hände gibt, um das nach Jerusalem zu bringen. Vers 24 ist hier die Rede von 12 Priestern, denen diese Aufgabe bewusst übertragen wurde. Allerdings sind diese beiden darauffolgenden Leute, die da genannt sind, Scherebia und Haschabia, sind keine Priester, sondern sind Leviten. haben wir eben schon in Vers 18 und 19 erfahren. So, das heißt, die Ausleger, die überlegen so ein bisschen, was hat das damit auf sich? Und im Allgemeinen geht man davon aus, dass neben den hier 12 genannten Priestern noch 12 Leviten ausgewählt wurden. Das würde sich auch mit Vers 30 decken, wo dann Priester und Leviten erwähnt sind. Für uns jetzt nicht so entscheidend, egal ob es 12 oder 24 waren. Esra nimmt nun diese ganzen Güter, die der persische König und seine Räte und das Volk alles zusammengelegt hatten, gespendet haben, haben wir in Esra 7 schon gesehen, und sie geben sie in ihre Hand. Und der Auftrag dabei ist, dass sie also von die von Gott bestimmten Dinge, die Dinge, die für Gott bestimmt waren, gewissenhaft nach Jerusalem in den Tempel bringen sollten, und unter anderem sollten dann davon Opfertiere gekauft werden. Dabei war das, was da jetzt hier zusammenkam, was sie transportiert haben, bei weitem nicht zu knapp. In Vers 26 ist das noch genauer aufgelistet, und ich habe das mal umgerechnet, da ist die Rede von 22 Tonnen Silber, wenn man das umrechnet. Ja, 22 Tonnen. Dazu 3,5 Tonnen silberne Geräte, dazu 3,5 Tonnen Gold und dann noch diese 20 unglaublich wertvollen Becher, die einen Wert von 1.000 Dariken hatten. Darike war eine Goldmünze in der damaligen Zeit. So, das heißt, da war eine besondere logistische Herausforderung, und die Zeit von 18 Tonnen oder was auch immer das alles irgendwie heute gibt, da müsst ihr den Lukas besser fragen nachher, die war noch nicht geboren. Ja? Also das heißt, das musste alles auf anderem Weg transportiert werden. Aber das war nicht die einzige Herausforderung, die da gegeben war. Diese wertvollen Güter, die mussten beschützt und bewacht werden. Und dementsprechend hat man sich nicht überlegt, okay, wir nehmen den stärksten Logistiker und der soll das irgendwie machen, sondern es wurde in Hände gegeben von Priestern und Leviten, die von Gott für diesen Tempeldienst geweiht waren. So, ja? Also die auch eine besondere Aufgabe hatten, wie wir das eben schon gesehen haben. Und genau das macht uns Vers 28 deutlich, wo Esra über sie sagt, ihr seid dem Herrn heilig und die Geräte sind heilig. Und er betont ihre besondere Stellung, besondere Aufgabe, die sie da hatten. Und nachdem er das getan hat, ist der Appell in Vers 29 dann klar, seid wachsam und bewahrt es, bis ihr das nach Jerusalem gebracht habt. Und dort soll das dann aufs Neue gezählt werden, damit klar ist, also da ist nichts abhanden gekommen von dem ganzen Zeug. Und jeder war sich im Klaren darüber, dass sie nur heil in Jerusalem ankommen würden, wenn Gott wirklich seine schützende Hand über sie hält. Und sie haben sich dementsprechend Gott im Gebet und Fasten anvertraut, wie wir es gesehen haben. Und jetzt heißt es, im Vertrauen loszugehen, Vers 31 bis 34. Wir brachen vom Fluss Ahava am 12. des ersten Monats auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und rettete uns vor der Hand des Feindes und der Schar in dem Hinterhalt am Weg. So kamen wir nach Jerusalem und blieben dort 3 Tage. Und am 4. Tag wurden das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes dargewogen, in die Hand des Priesters Meremot, des Sohnes Urias. Und bei ihm war Eleasa, der Sohn des Pinnas, und bei ihnen die Leviten Josabat, der Sohn Jeschuas, und Noadja, der Sohn Binuis. Nach der Zahl, nach dem Gewicht eines jeden Teils. Und das ganze Gewicht wurde zu jener Zeit aufgeschrieben. In Vers 31 sehen wir, sie sind einige Tage an diesem Fluss geblieben, ja, und haben dort gebetet und gefastet, bevor es dann losging. Und erst am 12. Tag ging es dann auch tatsächlich los. Und also sie haben sich bewusst in Gottes Hand begeben und sind im Vertrauen losgegangen, in dem Wissen, dass sie das, was hier in Vers 31 beschrieben ist, dass sie das im Gehen erleben werden. Nämlich, und die Hand unseres Gottes war über uns und rettete uns vor der Hand des Feindes und der Schar in dem Hinterhalt am Weg. An dieser Stelle macht es den Anschein, dass der Feind, der hier beschrieben ist, für sie keine fiktive Gefahr, ja, also nichts irgendwie rein theoretisch ausgedacht ist, sondern eine wirkliche Realität. Auch hier die Formulierung, da ist die Schar in dem Hinterhalt am Weg, macht das deutlicher. Das heißt, Gott bewahrte sie nicht vor gefährlichen Situationen, sondern er bewahrte sie inmitten der gefährlichen Situation. Das ist ein wichtiger Gedanke für uns, weil auch für uns gilt, Gott bewahrt uns nicht vor der Herausforderung, sondern er hilft uns inmitten der Herausforderung. Das ist das, was wir immer wieder in der Bibel sehen. Und ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist, hier an dieser Stelle, wie die Hand unseres Gottes gegenüber der Hand des Feindes gestellt wird. Ne? Das ist von zwei Händen die Rede, die Hand Gottes und die Hand des Feindes. Und dabei ist natürlich klar, der absolute Erzfeind Gottes ist der Teufel, der versucht, auch uns zu verunsichern, der versucht zu zerstören und so weiter. Aber die mächtige Hand Gottes, die ist stärker. Und ganz besonders dann, wenn wir uns vor ihm beugen. Jetzt nehmen wir diese Erfahrung der Leute damals einmal mehr für uns als Anhaltspunkt. und dürfen an dieser Stelle lernen, dass Gottes Führung nicht im Stehen stattfindet, sondern im Gehen. Ja, sie hätten diese Bewahrung Gottes nie erlebt, wenn sie nicht im Vertrauen losgezogen wären. Und ich glaube, es gibt so manchen Christen, der unter Gottes Führung versteht, dass Gott ihm im Voraus alles sagen muss, wie genau was laufen wird und vor allem, dass am Ende alles reibungslos verlaufen wird und dass es dann zu einem guten Ziel kommt und dass alles passt. Ja? Und manch einer bleibt bei diesem Gedanken, ich muss mich erst in alle Richtungen absichern oder Gott muss mich erst in alle Richtungen absichern, bleibt er einfach stehen. Aber ich glaube, wir können da oft lange drauf warten, dass das passiert, weil die biblischen Beispiele, zumindest die allermeisten, zeugen davon, dass man sich mit Gott auf den Weg begibt und dass er Stück für Stück führt und dass er uns nicht einen Minutenplan vorlegt, wie wir uns den vielleicht so oft wünschen würden. Und nehmen wir doch mal an, wenn dieser Detailplan stehen würde, ist ja die Frage, wo wäre denn unser Vertrauen überhaupt gefragt? Ich glaube, wir bräuchten das gar nicht, ne? Ich denke, viele von uns, wenn wir eine Zeugnisrunde heute Morgen hier machen würden, könnten bezeugen, ja, Gott vertrauen, das lernt man nicht im Stehen, sondern das lernt man im Gehen. Verstehen wir das an der Stelle jetzt nicht falsch, in dem Sinne, dass wir einfach unüberlegt irgendwas tun, in irgendeine Richtung loslaufen, wie Scheu, und dann gucken, kann Gott gucken, dass er irgendwie hinterherkommt. So, ja? Also das ist damit nicht gemeint. Nein, wir sollen aufrichtig unsere Wege vor ihm prüfen, über sein Wort prüfen, haben wir eben auch schon gehabt, dieses in Ruhe analysieren. Aber wenn wir gewiss sind darüber, dass wir uns im allgemeinen Willen Gottes befinden, bei dem, was er sagt, soweit wir das prüfen können, dann dürfen wir im Vertrauen mutig losgehen. Und wichtig ist, wir machen dabei keine Alleingänge, sondern wir vertrauen uns und unsere Wege ganz bewusst dem Herrn an. Ganz gemäß einem bekannten Vers, den viele von uns kennen, der aber gut passt an dieser Stelle, Psalm 37, Vers 5, heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und ich weiß nicht, was das für dich und deine konkrete Situation vielleicht im Moment bedeutet, aber nachdem du in Ruhe analysiert hast und dich ganz bewusst auch im Gebet Gott gewidmet hast, um seine Führung, um seinen geebneten Weg gebeten hast, darfst du im Vertrauen auch losgehen. Und dann kommen wir zu einem letzten Anhaltspunkt. Und dieser letzte Anhaltspunkt heißt in Anbetung hingeben. Unser letzter kurzer Punkt heute noch, Vers 35 und 36. Da kommt die ganze Sache zum Abschluss. Und wir lesen in Vers 35 weiter. Die aus der Gefangenschaft gekommenen, die Söhne der Wegführung, brachten dem Gott Israels Brandopfer dar. 12 Stiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer und 12 Böcke zum Sündopfer. Das alles als Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Anordnung des Königs, den Satrapen des Königs und den Statthaltern jenseits des Stromes. Und diese unterstützten das Volk und das Haus Gottes. Schon der König Artasaster, dieser Perserkönig, hat in Esra 7, Vers 17 angeordnet, dass dieses Gold und Silber und alles, was die so mitbekommen haben, dass das für Stiere und Widder und Lämmer und was sonst noch so für den Opferdienst nötig war, dass es dafür eingesetzt werden sollte. Jetzt ist diese zweite Gruppe der Rückführungswelle, ja, also ist jetzt hier nach circa 3,5 Monaten endlich in Jerusalem angekommen. Sie ruhen sich 3 Tage aus, bringen dann das ganze Zeug in den Tempel, was sie alles da dabei hatten, und dann bringen sie Opfer. Und interessant ist dabei, sie denken nicht nur an sich, sondern an alle Stämme Israels. Das ist ein Gedanke, der uns jetzt schon mal begegnet. Esra 6, Vers 17, als diese Einweihung des Tempels stattgefunden hat, so heißt es jetzt auch hier, dass sie 12 Stiere für ganz Israel und 12 Böcke zum Sündopfer gebracht haben. Sie waren sich darüber im Klaren, nicht nur sie selbst, sondern ganz Israel braucht Vergebung, braucht die Gnade Gottes, ja, die hatten das nötig. Und jetzt sind hier diese zwei Dinge genannt, das Sündopfer und das Brandopfer. Der Begriff Sündopfer ist, glaube ich, relativ selbsterklärend so in sich. Ne? Es setzte voraus, dass ich meine Sünde vor Gott erkenne und dass ich vor allem auch ausdrücke, ich brauche Vergebung für konkrete Dinge. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, sehen wir, dass wir keine Tieropfer mehr bringen brauchen, weil Jesus durch sein Opfer am Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz, das einzig wahre Opfer gebracht hat, das wirklich Sünden hinwegnehmen kann. Das heißt ja, also wir brauchen keine Tieropfer heute mehr bringen, um unsere Sündenvergebung irgendwie vor Gott zum Ausdruck zu bringen oder Sündenerkenntnis zum Ausdruck zu bringen. Nein, es geht vielmehr darum, die Vergebung Jesu zu ergreifen. Und wenn du heute hier sitzt und du hast diese Vergebung deiner Sünden durch Jesus noch nicht erlebt, noch nicht bewusst in Anspruch genommen, dann ist es heute Morgen ein wichtiger Punkt für dich. Weil erst dort, wo ein Mensch sich vor Gott schuldig bekennt und wo er ganz bewusst für sich im Glauben in Anspruch nimmt, ja, Jesus ist dort vor gut 2000 Jahren für meine Schuld am Kreuz gestorben. Erst dort beginnt das Leben mit Gott. Erst dort, wo ich ganz bewusst dem Herrn mein Leben anvertraue als Herrn, dort beginnt er auch mein Leben so richtig zu führen. Und darum ging es ja heute Morgen, wovon wir gesprochen haben. Das heißt also, wenn du das noch nicht getan hast, wenn du noch gar nicht Jesus ganz bewusst als Herrn und Retter angenommen hast, dann ist das für dich heute Morgen der wichtigste Anhaltspunkt, um da weiter drüber nachzudenken, um dort anzuhalten, drüber nachzudenken, vielleicht auch ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch das festzumachen, ganz bewusst dich Jesus anzuvertrauen. Und dann ist da noch das andere Opfer erwähnt hier, das Brandopfer. Beim Brandopfer wurde das gesamte Tier verbrannt und damit wurde die völlige Hingabe des Opfernden zum Ausdruck gebracht. Das heißt also, der Opfernde hat ganz bewusst zum Ausdruck gebracht, dass er nichts für sich behalten wollte, sondern dass er voll und ganz sich dem Herrn hingeben will und dass er voll und ganz dem Herrn gehört, ja, dass er ihm zur Verfügung steht. Und aufgrund von der Gnade und Führung Gottes, die die Leute damals erlebt haben, war die einzig angemessene Reaktion, dass sie anbeten und sich Gott hingeben. Und sie haben das in Form dieser Opfer ausgedrückt. Jetzt ist das für uns genau der Anhaltspunkt, für dich und mich, wenn du Christ bist, die wir die Gnade Gottes erlebt haben, die wir auch so oft schon die Führung und Bewahrung Gottes erlebt haben und eigentlich registrieren an dieser Stelle, er ist all unserer Anbetung wert. Warum? Weil er für uns das größte Opfer gebracht hat, das man nur bringen konnte. Und weil er uns seinen Beistand zugesagt hat, den Beistand seines Heiligen Geistes, bis wir eines Tages bei ihm sind, in Ewigkeit. Es ist aller Grund, ihn anzubeten und uns ihm hinzugeben. Und dabei geht Anbetung und Hingabe auf der Grundlage der Gnade im Neuen Testament immer wieder Hand in Hand. Und ich darf uns an bekannte Worte an dieser Stelle aus Römer 12, Vers 1 und 2 erinnern, die das so gut zusammenbringen, ja? Die von der Grundlage der Barmherzigkeit Gottes sprechen, die von dem Aufruf unserer Hingabe sprechen und die daraus resultieren von der Wegführung Gottes sprechen. Lesen wir zum Abschluss von diesem vierten Punkt Römer 12, Vers 1 und 2, wo Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Diese zwei Verse sind meines Erachtens nach sehr zentral, wenn es um die Führung Gottes geht. Und wir werden es an anderer Stelle auch nochmal weiter aufgreifen. Aber hier an dieser Stelle gehen wir diese vier Dinge, die man da so raus ableiten kann, einmal durch für uns. Ja, man sieht hier die Grundlage für Gottes Führung, die sind Gottes Erbarmungen in Christus. Der Aufruf aufgrund dieser Erbarmungen, aufgrund dieser Gnade an uns ist, dass wir unser ganzes Leben Gott gegenüber hingeben. Die Auswirkung von der Hingabe ist, dass wir uns in unserem Sinn, in unserem Denken verändern lassen von Gott. Und das Resultat, was dabei daraus kommt, ist, dass wir durch diesen veränderten Sinn, durch dieses veränderte Denken prüfen können, was der Wille Gottes ist. Das ist eine Verkettung von vier Punkten hier an dieser Stelle. Und wir wollen wiederum diesen letzten Aspekt in Anbetung hingeben, in Kombination mit hier Römer 12, einmal für uns hernehmen und überlegen, also wo stehe ich? Ja, nehmen wir diese vier Punkte der Grundlage, des Aufrufs, der Auswirkungen und des Resultats doch mal für uns, um zu überlegen, wo ist vielleicht in diesen ersten drei Punkten ein Knackpunkt, sodass das vierte, das Resultat, am Ende vielleicht ausbleibt und ich ganz wenig davon weiß, was ist Gottes Wille eigentlich. Ich glaube, wir können uns da gut das hernehmen und einfach ein bisschen überlegen, wo sind vielleicht gewisse Punkte. Ja? Und es ist nicht so, wenn man das erfüllt, das weiß man in alle Richtungen immer, was genau wie Gott will im Detail. Ja? Aber wir kriegen viel mehr einen Einblick davon, was ist der allgemeine Wille Gottes und wissen auch in vielen Situationen viel besser, was sollen wir tun oder was sollen wir lassen. Und vielleicht geht es ja auch so, dass du sagst, also ich wurde schon ganz oft von Gott und von seiner gnädigen Hand geführt und es gibt mir immer wieder aufs Neue allen Grund zur Anbetung und es gibt mir immer wieder aufs Neue allen Grund, mich ihm hinzugeben. Und das ist wunderbar, ja, weil genau da soll das hinführen, dass wir merken, Gott führt und Gott greift ein und es motiviert uns, dass wir ihn anbeten und dass wir uns immer wieder aufs Neue auch ihm hingeben, dass wir uns ihm anvertrauen. Von Gott geführt war unser Thema heute Morgen. Vier Anhaltspunkte zum Weiterdenken auch von heute Morgen für dich, die du mitnehmen kannst, auch in die Hauskreise. Der erste war in Ruhe analysieren, der zweite in Demut fasten und beten, der dritte im Vertrauen losgehen und der vierte in Anbetung hingeben. Ich will schließen heute Morgen mit dem Zuruf, den Gott in Sprüche 3, Vers 5 und 6 an uns richtet. Und es sind wiederum sehr bekannte Verse, die ich uns abschließend lesen will. Da heißt es: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Ich will gerne mit uns beten zum Abschluss.